In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckklang 102,3 MHz Freiburg am Donnerstag, den 22.12.2022 durch Konrad. Die Themen: Baukosten und hohe Tilgung bei Landesbankkrediten stehen auch in Freiburg neuen Mietshäusern-Syndikatprojekten im Weg. Interview mit Regina Meyer vom Bauverein: Wem gehört die Stadt? Die Anfänge der Alternativbewegung im Südwesten. Besprechung Christoph Wagners Buch Lichtwerks. Attackgruppe Baden-Baden, über 100 Mahnwachen für Julian Assange. Antikriegsradio im Querfunk Karlsruhe.
Wenn sich nichts an den aktuellen Rahmenbedingungen in Sachen Baupreise und Kreditmöglichkeiten ändert, was würde das für das Mietshäuser-Syndikat bedeuten?
Naja, es wird einfach diskutiert, wie teuer unsere Projekte letztendlich werden dürfen.
Und wenn sich nichts ändern würde, was würde das, ihr beratet ja neue Projekte, was würde das bedeuten für die Mieten in solchen neuen Projekten?
Die sind einfach zu teuer.
Kannst du eine grobe Größenordnung sagen, mit was für Zahlen ihr da konfrontiert seid?
Also wir würden im geförderten Mietwohnungsbau würden wir bei 10 € etwa landen. Da müsste man jetzt im Prinzip hoffen, dass die ortsübliche Vergleichsmiete hochgeht, dass das überhaupt funktioniert vom Förderprogramm her, und im frei finanzierten Bereich bei 14-15 €.
Ja, wäre das nicht eine Möglichkeit, mit höheren Mieten bei den frei finanzierten Wohnungen sozialen Wohnungsbau auch in Syndikatsprojekten quer zu finanzieren?
Doch, das ist eine Möglichkeit. Das ist ja die gängige Praxis in der, sagen wir mal, freien Immobilienwirtschaft oder Bauwirtschaft. Aber es ist nicht wünschenswert, also dass im Prinzip dann der geförderte Wohnungsbau Preistreiber ist auf dem, in Anführungsstrichen, freie Mietwohnungsmarkt, ist ja auch nicht wünschenswert, und die frei finanzierte Miete sollte ja auch nicht total in die Höhe schießen, sondern auch für Leute, die halt keinen Wohnberechtigungsschein haben, noch gut tragbar sein.
Ja, was sind jetzt eure Forderungen an das Landeswohnungsbauprogramm? Was muss sich konkret ändern, damit Mietshäuser-Syndikatsprojekte entstehen können, neue, die auch halbwegs tragbare Mieten haben?
Ja, wir fordern, wie auch schon im letzten Jahr oder im letzten Förderzeitraum, wir fordern, dass die Tilgungsrate wieder runtergeht. Die liegt bei 2%. Wir auf Gutleutmatten, das Dreihäuserprojekt war in einem Förderzeitraum, ich glaube, es war der einzigste, wo die Tilgung bei 1% lag. Das ist natürlich eine tolle Kondition, aber auch nötig, gerade jetzt angesichts der gestiegene Baupreise. Und dann ist auch noch absurderweise, also das ist wirklich schon absurd, wird der Subventionswert, richtet sich auch nach marktzinsabhängige, tagesmarktzinsabhängige Faktor. Das heißt, je nachdem, wie der freie Kapitalmarkt gerade ist, kann oder wird das Darlehen mit Zinsen belegt, wo man gerade überhaupt keine Ahnung hat, wie hoch die sind. weil, wie gesagt, wird marktzinsabhängig, tagesabhängig errechnet. Da fordern wir, dass das einfach ein stabiler Faktor sein muss. Das sind eigentlich die zwei wichtigsten Kriterien, was jetzt die Kapitalkonditionen angeht. Und dass natürlich die Förderhöhe nach Baupreise sich auch orientiert. Das ist im Moment bei 4.200 Euro, aber da ist einfach gerade sehr viel Bewegung auch bei den Baupreisen, dass einfach die Förderdarlehen sich da danach richten, was tatsächlich dann an Baupreise da ist. Das sind die Hauptpunkte für die Kreditkonditionen und wir wünschen uns aber auch andere Sachen vom Förderprogramm, dass nämlich neben den, sagen wir mal, traditionellen Wohnformen endlich auch zum Beispiel Clusterwohnungen anerkannt werden, dass da die Gemeinschaftsfläche dazu zähle oder dass es gibt auch einige Gruppen, die so Pflegegruppe machen oder betreute oder begleitete Gruppe, dass bei den Wohnungen dann auch fürs Betreuungspersonal ein Zimmer mitgefördert wird. Und das sind so die Hauptforderungen.
Heißt vielleicht zur Erklärung, aktuell ist es so, wenn sich jetzt Menschen zusammentun, etwas weniger Platz verbrauchen, dafür aber eine Gemeinschaftsfläche als Ausgleich haben wollen, dann wird das momentan, kann man das nicht unter sozialen Wohnungsbau fördern lassen. Und da wollt ihr eine Änderung, oder? So.
Ja, genau.
Und bei der Tilgung geht es um die Kredite der Landesbank, sodass die, wenn es eine einprozentige Tilgung nur gäbe, dann hätten die Projekte deutlich mehr Zeit, die Kredite wieder zurückzuzahlen.
Ja, und die Miete wird natürlich wesentlich weniger belastet. Also im Moment macht ein Prozent Tilgung macht etwa 2,5 bis 3 Euro pro Quadratmeter und Monat Belastung aus. Das heißt, wenn mit 2% getilgt wird oder getilgt werden muss, dann sind wir schon bei 6 Euro. Dann haben wir noch keine Instandhaltungskosten, die natürlich vorgehalten werden müssen und die Verwaltungskosten und andere Nebenkosten.
Gibt's denn, also das macht gravierend was aus, gibt's denn schon irgendwelche, hört ihr irgendwelche, vernehmt ihr Signale von Landespolitikern, wie, ob es da irgendwelche Bewegung gibt?
Nein, da hören wir bis jetzt noch nichts. Es ist jetzt gerade die Zeit, wo im Prinzip im Gremium am neuen Förderprogramm sozusagen gestrickt wird. Aber wir wissen noch nicht, was da alles in Bewegung kommt. Ich glaube schon, dass die Politik klar ist, dass sie reagieren muss, dass sonst nichts funktioniert. Aber ob die Ansätze dann wirklich gut genug sind, das wissen wir jetzt einfach noch nicht.
Ihr wollt euch mit den Anmerkungen zum neuen Landeswohnungsbauprogramm ja auch durchaus an die Stadt und den Freiburger Gemeinderat wenden. Erstmal haben die doch nichts zu tun mit den mit dem Landeswohnungsbauprogramm. Was könnten diese Akteure denn machen?
Doch, die Stadt kann durchaus was machen. Ich meine, die Stadt kann sich auch politisch an die Landespolitik wenden. In Freiburg ist es ja so, dass die 50%-Quote gilt in den Baugebieten, also dass 50% geförderte Mietwohnraum entstehen soll. Und das funktioniert natürlich, diese Zielsetzung funktioniert natürlich nur, wenn die Fördermittel da auch dazu bereitstehen.
Dann vielleicht abschließend noch, bist du weiterhin hoffnungsvoll, dass es in relevanter Anzahl neue Syndikatsprojekte im Baugebiet Klein-Eschholz und dann perspektivisch auch im Baugebiet Dietenbach geben wird?
Ich würde mir das wünschen, auch für die Projektgruppe, die schon seit 2 Jahren sich darauf vorbereiten, dass das was wird. Und also nicht nur für die Syndikatsprojekte, für Freiburg überhaupt. Freiburg braucht bezahlbaren Wohnraum und sonst keinen.
Das sagt Regina Meyer vom Bauverein. Wem gehört die Stadt? Aus dem Mietshäuser-Syndikat. Der Bauverein hat einige Anmerkungen verfasst zum Landeswohnungsbauprogramm. Und erklärt, wenn sich nichts ändert, dann sieht es düster aus für neue Syndikatsprojekte und für bezahlbaren Wohnraum in den neuen Baugebieten. Mehr Infos gibt es unter wemgehörtdiestadt.org.
Lichtwärts. Das Buch von Christoph Wagner mag man zunächst mit etwas Misstrauen ansehen. Auf dem Cover geht eine rote Sonne hinter einem reichlich spitzen Berg auf. Davor ist im Schattenriss eine wohl nackte Gestalt zu sehen, die die Hände in einer Art Andachtsgeste erhoben hat, Blumen zu ihren Füßen. Etwas für naturmystische Sekten. Dann wird das Buch mit dem Untertitel Lebensreform, Jugendbewegung und Wandervogel, die ersten Ökos im Südwesten 1880 bis 1940, auch noch von einem Vorwort von Winfried Kretschmann begleitet. Der Verdacht liegt nahe, dass einen eine Hagiographie der Grünen bzw. der Ökobewegung erwartet. Nei, Herr Maxeit, und wussten es schon immer besser. Und nun sitzen wir auf Filbingers Stuhl. Die üblen Ahnungen erweisen sich aber beim Lesen rasch als völlig unbegründet, und das Cover passt halt zum Gegenstand. An diesen geht Christoph Wagner durchaus nüchtern heran und spart auch nicht mit Kritik. Wagner lässt sein Buch Die Alternativbewegung im Südwesten im späten 19. Jahrhundert beginnen. Das Zeitalter der Romantik in Literatur und Malerei war schon einige Jahrzehnte abgelaufen und man kann sich fragen, ob es nicht Vorläufer gab. Schließlich wurde bereits 1868 in Stuttgart eine Art Dachverband der Homöopathie, die Hahnemannia, gegründet. Auch die Impfgegner bzw. Impfgegnerinnen waren schon lange da. Doch gegen Ende des Jahrhunderts wohnten immer mehr Menschen in Städten und nahm die Industrialisierung mit ihren rauchenden Schloten einen großen Aufschwung. Das mag zu der Gegenbewegung der Lebensreformerinnen beigetragen haben. Wagner zählt sie wie folgt auf, wobei die weiblichen Formen immer mitzudenken sind. Alkohol- und Tabakgegner, Natur- und Tierschützer, Impfgegner, Anhänger von künstlerischer Gymnastik und Ausdruckstanz, Vertreter der Reformpädagogik, Licht-, Luft- und Sonnenanbeter, Nudisten, Yoga-Praktiker, Heilfaster, Esoteriker, Spiritisten, Anthroposophen, Jugendbewegte und Wandervögel. Um die Jahrhundertwende fasste es ein Verein in Karlsruhe in seinem Titel griffig zusammen, Verein für allseitige Lebensreform. Das gut bebilderte Buch führt uns durch die Höhen und Tiefen dieser allseitigen Lebensreformen. Was würde man denken, kann es Unschuldigeres geben, als die schiere Wanderlust mit Gleichgesinnten, Vesper, Gitarre und Gesang in die Natur, wie in der Wandervogelbewegung, fern von Städten, Alkohol, Nikotin, großen Hotels, Cafés und Wirtschaften, fern vom Sumpf des Lebens und dem gesellschaftlichen Zwang, einfach durch die Auenstreifen, etwas Mittelalter, Romantik im Kopf.
Aus grauer Städte Mauern zieht mir durch Wald und Feld. Halli, hallo, wir fahren in die Welt.
Doch der Idealismus der Wandervögel hatte seine Grenzen. Die Aufnahme von Mädchen wurde in den ersten Jahren oft kategorisch abgelehnt. Anfangs waren es Schüler höherer Schulen und Studenten, die sich in Wandervogelgruppen organisierten. Auch sozial grenzte man sich gegen die aus ärmeren Schichten stammenden Volksschüler ab. So argumentierte ein Wandervogel in der Zeitschrift Wandervogels Rundflug im Jahr 1912, dass man eine geistige Kultur schaffen wolle.
Aber das setzt immerhin eine gewisse Bildung voraus, nicht Schulbildung, sondern Erziehung im Elternhaus, ein gewisses Milieu, das wir selbst bei unseren Mittelschülern oft schmerzlich vermissen müssen. Schaffen oder ersetzen lässt es sich nicht.
Von der romantischen Naturschwärmerei gab es offenbar fließende Übergänge zum Germanenkult und zum Antisemitismus. Juden und Jüdinnen waren da vielfach nicht willkommen. Allerdings war der Wandervogel keine ideologisch geschlossene Gruppe und etwa ein Jahrzehnt später entstand aus der Arbeiterinnenschaft die linke Alternative zum Wandervogel, die Naturfreunde. Sinnverkünder, Heilsprediger, Naturanbeter. Es nimmt kaum ein Wunder, dass die Lebensreformbewegung nach rechts offen war, wenn auch nicht ausschließlich rechts zu verorten. Es erinnert einen irgendwie an heutige Corona-Leugnerinnen. Auch wenn die Lebensreformbewegung eher rechts als links die unselige Geschichte der deutschen Gesellschaft vom Kaiserreich zum Nationalsozialismus mittrottete, so hat sie doch auch einiges Positives bewirkt. Erst aus Wagners Buch habe ich gelernt, dass das Wort Heimatschutz, das heute weit rechts als Argument für die Aussortierung sogenannter Fremder gebraucht wird, in einem ganz anderen Kontext entstanden ist. Als sich die Heimatschützerinnen nach der Jahrhundertwende begannen, im größeren Umfang zu organisieren, war die Ausrichtung überwiegend international. Nach der Devise, dass alle doch die gleichen Probleme mit der Zerstörung der Natur und Kulturdenkmälern haben. 1912 tagte in Stuttgart der zweite internationale Heimatschutzkongress mit Heimatschützerinnen aus Österreich, der Schweiz, England, Frankreich, Norwegen, Belgien und Japan. Für damalige Verhältnisse wirklich international. Heimatschützer äußerten auch Gedanken, die nach ihrem eigenen Bekunden allgemein verlacht wurden, wie die Einrichtung von Naturschutzparks. Wir nennen es heute Naturschutzgebiete. Beklagt wurde der Rückgang von Tieren und Pflanzen, wir würden es heute als den Beginn des Artensterbens bezeichnen. Auch der Denkmalschutz begann mit der Heimatschutzbewegung. Nach Mitgliedern der stärkste Heimatschutzverband war der Bund für Heimatschutz in Württemberg und Hohenzollern. Nun ja, diese positiven Ansätze gab es vor dem Ersten Weltkrieg. Nach der Lektüre des Buches wundert man sich nicht, dass die Anti-AKW-Bewegung und die Grünen ihre Wurzeln vor allem im Südwesten Deutschlands haben, aber auch der im angeblich grünen Bundesland besonders hartnäckige Kampf gegen Windräder und die besondere Liebe zu gefühlten Wahrheiten in der Medizin verwundern wenig. Wagners Buch hilft einem aber, die Dinge aus größerem Abstand zu sehen. Es bietet einen interessanten Einblick in eine mal anders als üblich verstandene Regionalkultur.
Antikriegsradio im Querfunk. Ich bin jetzt verbunden am Telefon mit einer engagierten Frau aus Baden-Baden. Die Frau heißt Christina Lips. Ihr Engagement bezieht sich gemeinsam mit der Attac-Gruppe auf die mögliche Rettung von Julian Assange beziehungsweise auf Informationsarbeit, wer Julian Assange ist, weshalb er im Gefängnis sitzt und was man tun kann, um ihn möglichst aus dem Gefängnis zu befreien. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Frau Lips. Hallo.
Danke gleichfalls.
Frau Lips, ich habe es gerade schon gesagt, Sie sind regelmäßig jeden Samstag in Baden-Baden unterwegs und weisen hin darauf, dass Julian Assange zu Unrecht seit über einem Jahrzehnt im Gefängnis sitzt. Und mir ist bekannt, dass er vor nicht allzu langer Zeit einen Schlaganfall hatte. Können Sie mir was zu der Gesundheit von Julian Assange aktuell sagen?
Nicht wirklich, denn aus dem Gefängnis dringt kaum etwas heraus. Ich muss zwei, drei kleine Korrekturen anbringen zu der Anmoderation. Also erstens, wir stehen jeden Freitag in der Fußgängerzone in Baden-Baden. Und das mittlerweile fast exakt 3 Jahre lang und 104 Mahnwachen. Julian Assange ist seit fast 12 Jahren nicht mehr in Freiheit, aber nicht die ganze Zeit im Gefängnis, in einem klassischen Gefängnis, sondern über 7 Jahre hat er in der Botschaft von Ecuador in London ausharren müssen, wohin er sich geflüchtet hatte vor den Nachstellungen der schwedischen Polizei, der US-amerikanischen Geheimdienste. Und dort musste er bleiben so lange und konnte er bleiben so lange, bis in Ecuador ein neuer Regierungschef an die Macht kam, der den Amerikanern nicht nur durch finanzielle Zuwendungen, die sie ihm gegeben haben, dann entgegenkam und Julian Assange das Asyl und die Staatsbürgerschaft entzogen hat, weshalb er regelrecht gekidnappt wurde aus der Botschaft. Und das war am 11. April 2019. Seither sitzt er im Gefängnis Belmarsh in London, auch genannt Guantanamo, British Guantanamo, weil es das schlimmste Hochsicherheitsgefängnis ist, was die Briten haben. Er sitzt dort fast die ganze Zeit ohne jegliche Anklage, lediglich in Anführungszeichen in Auslieferungshaft, weil die USA seine Auslieferung verlangen. Deine Gesundheit hat schwer gelitten seither. Das, was ich weiß, ist, dass er extrem abgemagert ist und dass er eben diesen leichten Schlaganfall hatte. Soweit ich mich entsinne, war das schon vor über einem Jahr. Aber es ist so, dass es seit über 3 Jahren kein Foto von ihm gibt. Das wird alles unterbunden, verhindert, verboten. Während der Prozesse sitzt er hinter Glas, hinter seinen Anwälten. Also es ist eine Behandlung, die Nils Melzer, der damalige oder bis zum Mai diesen Jahres Sonderberichterstatter für Folter der Vereinten Nationen, der das Folter genannt hat und sich deswegen sehr engagiert hat für Julian Assange. Leider auch eher bisher ohne Erfolg.
104 Mahnwachen, habe ich mir jetzt merken können, haben Sie gemacht in der Vergangenheit. Wie sieht so eine Mahnwache aus? Wie können Sie die Öffentlichkeit informieren über WikiLeaks, über den Gründer von WikiLeaks und über dieses merkwürdige Justizverständnis der britischen, der schwedischen, der US-amerikanischen und anderen Regierungen?
Also unsere Mahnwache findet immer einmal in der Woche einstündig statt, mit wenigen Ausnahmen. Wir haben jetzt auch zweistündig gemacht, zum Beispiel gestern war sehr kalt. Und im Vorfeld habe ich so eine Art Newsletter, den ich an etwa 60 Personen hier aus der Region verschicke, von denen ich annehme oder hoffe, dass sie sich dafür interessieren und sie auffordere, zur Mahnwache zu kommen, was sie nicht tun, jedenfalls mit ganz wenigen Ausnahmen. Außerdem kündige ich die Mahnwachen jede Woche in unserer Lokalzeitung an. Und das hat durchaus auch Wirkung, haben wir schon ein paar Mal gehört. Und das Dritte ist, wir haben eine digitale Tageszeitung in Baden-Baden, Good News for Baden-Baden. Und diese Redaktion ist uns sehr gewogen und veröffentlicht meine Ankündigungen immer in vollem Wortlaut und wird auch gelesen. Also das ist so der Hintergrund. Und wir stehen dann halt da und haben einen Tisch und Material drauf und einen Stopper, also so einen Aufsteller, auf dem Plakate drauf sind zu Julian Assange. Und meistens haben wir auch Lautsprecher und je nachdem, wie der Zuspruch der Passanten ist, spreche ich entweder eine ganze Stunde oder nur 2-3 Mal 10 Minuten oder sowas. Und wenn viele Gespräche am Stand sind, manchmal auch gar nicht. Und das kommt durchaus öfter vor. Jo, und dass sich das so ergeben hat, oder das war nicht so geplant. Wir haben 2019 im Dezember angefangen, als es gerade wieder einen Prozess gab in London und haben damals vollmundig gesagt, das machen wir jetzt so lange, bis Julian Assange aus dem Gefängnis ist. Das war ein bisschen blauäugig, weil wir haben natürlich nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert. Aber wir haben uns dann dazu entschlossen, so weiterzumachen, weil wir den Fall sowohl von der menschlichen Seite als auch eben politisch so ungeheuer wichtig finden. Und ja, dann werden wir wohl weiter dastehen. Hoffentlich nicht mehr so lang.
Sie machen das als Attac-Gruppe. Gibt es eine spezielle Befreit Julian Assange Attac-Gruppe, Sektion? Oder ist es das Thema, was Sie in Baden-Baden innerhalb von Attac am meisten interessiert?
Also unsere Attac-Gruppe trägt dieses Thema geschlossen mit, auch wenn nicht immer alle dann teilnehmen können. Und es ist auch nicht unser einziges Thema, aber es hat sich eben doch so zum Schwerpunktthema entwickelt, wobei wir ein parallel dazu praktisch seit Fukushima eine monatliche Mahnwache für erneuerbare Energien gegen Atomen, sowohl zivil als auch militärisch genutzt, ebenfalls da in der Fußgängerzone machen. Aber das ist eben schwerpunktmäßig ein bisschen zurückgetreten. Wir sind auch mit anderen Themen unterwegs, Frieden, Antifaschismus etc. Aber wie gesagt, Julian Assange hat sich halt zu einem sehr, ja, zu einem Faktor entwickelt, an dem eben politisch auch so sehr viel aufgezeigt werden kann, weshalb das auch die Reden dazu auch über seine Person hinausgehen und auch das so politisch ein bisschen einordnen, was da passiert mit Meinungsfreiheit, mit Menschenrechten. Ja.
Ich nehme an, Sie sind eine der großen Koryphäen, die das Thema Assange inzwischen bearbeitet hat aufgrund Ihres Engagements. Was mich jetzt interessiert ist, wo holen Sie Ihre Informationen her, beziehungsweise was wissen Sie über den Stand der bundesweiten Befreit Julian Assange Bewegung?
Ich bin eingebunden in diese Bewegung. Die nennt sich die Mahnwachenbewegung, die deutsche, und trifft sich regelmäßig mit Videokonferenzen 14-tägig und tauscht auch so digital halt Informationen aus. Jeder, der was hat, stellt es da rein. Es werden auch Bilder ausgetauscht, sodass da wirklich ein sehr intensiver Informationsaustausch stattfindet. Und daher beziehe ich im Wesentlichen meine Informationen, weil die Presse schweigt sich ja konsequent aus. Ne? Auch hier unsere Presse hat uns bis auf die Ankündigungen, zu denen sie verpflichtet sind, weitgehend ignoriert. Obwohl, als wir jetzt die 100. Mahnwache gemacht haben und das auch etwas größer angekündigt, da haben sie tatsächlich einen Artikel gemacht und der war sehr fair, kann man nicht anders sagen. Aber sonst berichten sie halt also aus eigenem Interesse praktisch nicht über den Fall, nur wenn sie es gar nicht vermeiden lässt. So, aber die Mahnwachenbewegung ist sehr aktiv. Die umfasst etwa, denke mal, ja, ein Dutzend bis 15 Städte, wo in ähnlich häufigen Abständen, aber manchmal auch nur 14-tägig oder monatlich Mahnwachen stattfinden. Und wo auch wirklich wunderbare Aktionen gemacht werden. Also speziell in Berlin ist immer sehr viel los. In Hamburg ist sehr viel los. Und gelegentlich machen wir auch bundesweite Veranstaltungen, zu denen wir einladen, was nicht wirklich Großveranstaltungen geworden sind bisher. Aber doch auch in Berlin Konzerte, Solidaritätskonzerte und so. Aber auf die Weise bin ich da sehr eng vernetzt und habe auch die Gelegenheit genutzt, um so zu nennen, am 8. Oktober mit meinem Mann nach London zu fahren, als dort die Menschenkette für Julian Assange um das britische Parlament gebildet wurde, wo also nach Schätzungen an die 10.000 Menschen beteiligt waren. Und das war einfach ein unglaublich berührendes Erlebnis. Und ja, und das bestärkt uns halt immer wieder darin, dran zu bleiben, auch wenn man kalte Füße kriegt. Also im Wortsinne kalte Füße jetzt im Winter. Ne?
Frau Lips, ich danke Ihnen herzlich für das Interview. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie Erfolg haben werden mit den Mahnwachen und dass Julian Assange dann doch noch befreit werden kann.
Es wäre für uns alle extrem wichtig, ja. Ich bedanke mich auch.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, den 22.12.2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.